بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Samstag, dem 9. November 2024, gleich dem 19. Oban 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islamische Kultur und Zivilisation«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Moral«. Islamisch gesehen. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Worte, Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe So wird gesagt. Bleiben Sie dran.
Gesagt.
Wir setzen die Geschichte vom letzten Mal fort. Sie erinnern sich, sie war aus dem Masnavi von Molana Rumi und handelte von einem alten Mann, der einst für sein schönes Harfenspiel berühmt und beliebt war. Doch vermochte er nun keinen mehr mit seinem Harfenspiel zu begeistern, und so zog er sich zurück und beschloss, nur noch für Gott und die Harfe zu spielen. Er ging zum Friedhof, spielte dort die Harfe und summte dazu Allah Allah, bis er müde war. Schließlich schlief er ein. An diesem Tag hatte der Verwalter der Stadt, aus der der alte Harfenspieler kam, einen eigenartigen Traum. Er träumte, jemanden ruft ihn und sagt, ich habe einen rechtschaffenen Diener. Er war einst bei allen beliebt und hatte ein gutes Leben. Nun ist er alt und es ist deine Aufgabe, dich um ihn zu kümmern. Nimm 700 Dinar aus der Volkskasse und eile ihm zur Hilfe. Er soll erst einmal damit seine Schwierigkeiten beseitigen. Dieser rechtschaffene Diener schläft auf dem Friedhof. Beeil dich. Der Stadtverwalter wachte auf und dachte, was für ein Traum. Eilig holte er 700 Dinar aus der Volkskasse und machte sich auf den Weg zum Friedhof. Dort fand er nur einen alten, in Lumpen gekleideten Mann auf einem Grab schlafen. Da dachte er, das ist doch der Harfenspieler. Den hatte lange Zeit keiner mehr gesehen. Wieso soll dieser alte Harfenspieler ein rechtschaffender Diener Gottes sein? Es muss eine Weisheit dahinter stecken. Er ging zu dem alten Harfenspieler, hustete kurz, damit der alte Mann aufwacht. Der öffnete schließlich die Augen und blinzelte verwundert zu dem Hakim hoch. Dann rappelte er sich mühevoll auf. Der Hakim sagte, »Hab keine Angst, ich habe eine gute Nachricht für dich.« Der Harfenspieler wunderte sich. Der Hakim erklärte, ja, du bist ein rechtschaffender Diener Gottes. Und dann erzählte er ihm seinen Traum. Der Hakim hatte seinen Traum zu Ende erzählt. Da schaute der alte Mann beschämt zum Himmel hoch und sagte, »O Gott, ich danke dir. Ich bin doch nur ein schwacher Mensch. Ich habe nichts getan, was würdig gewesen wäre, in deine Nähe zu gelangen. Dies zeigt, wie huldvoll und barmherzig du bist. Ich habe doch nur ein wenig auf der Harfe für dich gespielt, und du hast mir nun als Lohn das Vielfache von dem geschickt, was ich als junger Harfenspieler verdient habe.« Und so redete und redete er unter Tränen zu Gott, und plötzlich sah der Hakim, wie der alte Mensch die Harfe ergriff und sie zu Boden schmetterte. Verwundert blickte er auf ihn und die Harfe. Dann fragte er, »Warum hast du denn deine Harfe zerstört?« Da rief der alte Harfenspieler aufgeregt, »Diese Harfe hat mich viele Jahre lang von Gott abgelenkt, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe auf ihr gespielt und mich dafür bezahlen lassen und ein gutes Leben gehabt, aber nicht gemerkt, dass Gott es ist, der mich ernährt und nicht diese Harfe. 70 Jahre lang habe ich mich geirrt und ich habe nichts getan, um Gottes rechtschaffener Diener zu sein.« Der Hakim legte seine Hand auf die Schulter des alten Hafenspielers und sagte, »Doch, nun verstehe ich, warum Gott dich einen rechtschaffenen Diener nennt. Was könnte ein besserer Beweis als deine Tränen vor Gott sein? Dass du jetzt zur Erkenntnis gefunden hast, zeigt, dass du verständig bist und gerettet wirst. Auch damals, als du die Menschen mit deinem Hafenspiel erfreutest, hast du es für Gott getan, obwohl es dir nicht bewusst war. Und diesmal hast du mit deinem Hafenspiel Gott um etwas gebeten und er hat dich erhört.« Als der Hakim dies gesagt hatte, sah er, wie der alte Mann wieder seinen Kopf auf den Grabstein legte. Doch diesmal verlor er sein Bewusstsein und schloss beruhigt für immer die Augen vor dieser Welt. Dare davasera mishavat bast. Vali dare dahane madum ra nemishavat bast. So lautet unser heutiges Sprichwort in Farsi. Lurman, der Weise, und sein Sohn, so wird berichtet, waren auf Reisen gegangen. Unterwegs gab Lurman seinem Sohn viele gute Ratschläge. Er erklärte ihm, wenn du siehst, dass etwas richtig ist, dann störe dich nicht viel daran, wenn die anderen schlecht darüber reden. Da fragte sein Sohn, »Vater, was meinst du damit?« Lurman wies auf den Esel, den sie dabei hatten, und sagte, »Du wirst bald merken, was ich damit meine, aber nun setz dich auf den Esel.« Der Sohn des Lurman bestieg den Esel und Lurman nahm das Tier am Halfter und so zogen sie weiter. Schließlich näherten sie sich einer Stadt. Einige Leute arbeiteten gerade auf dem Felde. Als sie Lurman und seinen Sohn auf dem Rücken des Esels sahen, riefen sie, »Was für Zeiten wir haben! Der junge Bursche sitzt auf dem Esel und sein alter Vater muss zu Fuß gehen.« Da fragte der Junge, »Vater, was sollen wir tun?« Lurman sagte, »Steig ab und lass mich auf dem Esel reiten.« Nach ein paar Stunden erreichten die beiden eine neue Ortschaft. Wieder gab es dort einige Einwohner, die die beiden kritisierten. »Seht doch, das schwache Kind muss zu Fuß laufen und der Vater sitzt achtlos auf dem Esel.« Und sie schüttelten den Kopf. Da sagte Lurman zu seinem Sohn, »Siehst du, wieder gab es Gerede. Lass uns noch etwas anderes machen. Du wirst sehen, die Leute werden wieder etwas auszusetzen haben. Diesmal besteigen wir beide den Esel. Vielleicht lassen sie uns dann in Ruhe.« Lurman und sein Sohn ritten nun beide auf dem Esel und nachdem sie einige Ortschaften hinter sich gelassen hatten, wurden plötzlich Stimmen laut. »Seht doch, diese beiden, zwei kräftige Menschen auf einem armen, schwachen Esel. Diese beiden tun dem wehrlosen Tier ein großes Unrecht an.« Da fragte der Junge seinen Vater, »Und was machen wir jetzt?« Da antwortete der Vater, »Nun, wir werden beide wieder absteigen.« So zogen sie, wie am Anfang weiter, nämlich beide zu Fuß und dem Esel am Halfter führend. Schließlich erblickten einige Leute die beiden zusammen mit dem Esel und riefen, »Schaut, die haben einen Esel, aber sie gehen zu Fuß. Ist das nicht lachhaft?« Der Junge sagte zu Lurman, »Siehst du, Vater, die glauben, wir haben den Verstand verloren.« Lurman aber erwiderte, »Das haben sie doch jedes Mal gesagt. Überall, wo wir hinkamen und was wir auch getaten, waren wir nicht vor dem Gerede des einen oder anderen sicher. Hast du jetzt verstanden, was ich dir sagen wollte, als wir unsere Reise antraten? Du kannst dir merken, dass du etwas, was richtig ist, tun und dich nicht an dem Gerede der Leute stören solltest. Denn, dare davasera mishavat bast, Walida Dahane Madumra, Nemishawat Bast. Die Pforte des Stadttors lässt sich schließen, aber der Mund der Leute nicht. Dies war also unser Sprichwort von heute. Man wendet es an, wenn jemand wegen dem billigen Gerede einiger Leute eine berechtigte Tat unterlassen will.
Freunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamische Kultur und Zivilisation.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Wir hatten Ihnen die Philosophen Farabi und Ibn Sina vorgestellt und heute möchten wir über zwei weitere Philosophen der islamischen Zivilisation sprechen. Das 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, wies besondere Merkmale hinsichtlich Kultur, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft auf. Einerseits war es politisch und gesellschaftlich eine bewegte Zeit und auf der anderen Seite auch eine Epoche des Wachstums in der Scholastik, dem rationalen Denken und der Theosophie und Politikwissenschaften. In diesem Jahrhundert dehnten sich die wissenschaftlichen Beziehungen in der islamischen Welt aus und die Theorien und das Denken erfuhren einen starken Wandel. Einer der Gelehrten und Philosophen der Muslimen, der in dieser Atmosphäre wissenschaftliche Fortschritte machte, war Abu'l-Hasan Muhammad ibn Yusuf al-Amiri, gestorben 992 im Alter von 80, bekannt als Abu'l-Hasan Omeri. Er lebte nach Farabi und vor Avicenna. Omeri kam in Neishabur in Ost-Iran zur Welt und studierte in dieser Stadt Religionswissenschaften. Doch suchte er auch andere Städte und Teile des Islamischen Reiches auf und erwarb weiteres Wissen bei großen Gelehrten. Die Philosophie studierte Omeri bei Abu Ziyad Balchi. Nach dessen Tod ging er vorübergehend nach Balch und kehrte dann jedoch wieder in den Iran zurück. Eine Zeitung hat er in der Stadt Rey bei Teheran am Hofe der Buyiden gelebt und hat so große Philosophen wie Ibn Muskawi unterstützt. Abu'l-Hasan Omeri hinterließ der Nachwelt wichtige philosophische Theorien. Er war sehr bestrebt zu beweisen, dass die Philosophie für die verschiedenen Wissenschaften und für die Theologie nützlich ist und Islam und Philosophie bei dem Versuch, an die Wahrheit zu gelangen, miteinander harmonieren. Er hat viele Bücher über Philosophie geschrieben und über Ethik und Religion ebenso. Eine bekannte Ansicht von Omeri, die sich mit dem Thema Vernunft und Offenbarung auseinandersetzt, steht in seinem berühmten Buch Al-Ilam bil Manaqib al-Islam, eine Erklärung zu den Verdiensten des Islam. In diesem Werk spricht Omeri über die Position des Islams und seine Vorzüge. Viele Philosophen seiner Zeit haben dieses Buch wegen seinem Stil als einmalig bezeichnet. Insgesamt hat Omri in diesem Buch unterstrichen, dass die Religionswissenschaften über die nicht-religiösen Wissenschaften stehen, und im Anhang des Buches vergleicht er den Islam mit den anderen Religionen und versucht so nachzuweisen, dass der Islam erfolgreicher bei der Erreichung seiner Ziele war. Seiner Meinung nach stehen die Propheten über dem Weisen, und die Vernunft bestätigt den Wert des Offenbarungswissens. In seinem Buch Al-Amad el-Al-Abad verweist er auf das Leben des Menschen nach dem Tod und stellt die Offenbarungen des Korans über Paradies und Verdammnis als erforderliche Ergänzung für die philosophische Analyse vor. Omri hat viel über die Eigenschaften eines Philosophen und den Willen des Menschen geschrieben. Aus seiner Sicht ist jemand am vollkommensten, der hinsichtlich der Erkenntnis der Wahrheit weiter als die anderen ist und mehr als alle anderen vermag, entsprechend der Wahrheit zu handeln. Er bezeichnet es als besondere Fähigkeit des Menschen, die Wahrheit zu erkennen und gemäß ihr zu handeln. Die Erkenntnis von dem Wesen und den Eigenschaften des Menschen sind die elementaren Fragen der Denker. Der Mensch spielt ja auch bei der Entwicklung von Theorien eine zentrale Rolle. In einem anderen Buch schreibt er über das Glück des Menschen und setzt sich mit dem Ziel der Erschaffung, den Tugenden, dem Streben nach Vollkommenheit und dem Wohl des Menschen auseinander. Nach seiner Meinung kann nur jemand Statthalter Gottes auf Erden sein, indem die elementarsten geistigen Werte und die besten körperlichen Eigenschaften vereint sind.
Ein weiterer berühmter Philosoph der islamischen Zivilisationsära ist Ahmad ibn Muhammad ibn Yaqub, bekannt unter dem Namen Ibn Muskawi, 932 bis 1030. Er kam aus Rei und aus einer zoroastrischen Herrscherfamilie, die entweder schon zur Zeit seines Vaters oder zu seiner Zeit Muslim wurde. Muskawi hat sich mehr als jeder andere islamische Denker mit der Ethik beschäftigt und folgte in seiner Ethiklehre vor allen Dingen Aristoteles. Aber er war von der Rechtslehre des Islams beeinflusst. Zu den sehr wertvollen Werken dieses Philosophen gehört sein Buch über die Läuterung der Seele, Tasibul Akhlaq. 300 Jahre später hat Rajeh Nasiruddin Tusi im ersten Kapitel seines Werkes namens Akhlaq Nasiri viele Stellen aus diesem Buch übernommen. Muskawi schrieb auch das Buch Javidan Khekhat, welches die Gedanken von iranischen, indischen, arabischen und griechischen Weisen enthielt, wenn es auch weniger philosophisch war. In seinem Buch Tasibul Akhlaq hat Muskawi im ersten Teil über die Seele des Menschen geschrieben und begründet diesen Schritt damit, dass die Ethik eine Vollendung und den Einsatz der seelischen Kräfte des Menschen bedeutete. Wie Platon sieht er im Menschen die drei Seelenteile, den vernünftigen, den muthaften und den begehrenden Seelenteil, und ist der Ansicht, dass diese drei Teile manchmal nicht miteinander übereinstimmen und sogar miteinander um den Sieg ringen. Er sieht das Glück des Menschen darin, dass diese drei Seelenteile in Einklang zu bringen und sein Unglück in der Nichtübereinstimmung von ihnen. Eine Übereinstimmung kommt nach seiner Meinung zustande, wenn jeder Seelenteil seine Funktion erfüllt und nicht seine Grenzen überschreitet. Er sieht den Wert des Menschen in seinem vernünftigen Seelenteil und schreibt: dass der Mensch sich durch die Kraft des Denkens und der Fähigkeit zu differenzieren von den Tieren unterscheidet und sagt, deshalb steht jeder, dessen Unterscheidung und Denken korrekter ist und dessen Wahl würdiger ausfällt, auf einer höheren Stufe menschlicher Vollkommenheit. Dieser Philosoph hat nach eigenen Aussagen selber viele unerwünschte Angewohnheiten ablegen können. In einem anderen Teil seines Buches über die Läuterung der Moral spricht Muscovy über das Wohl des Menschen und schreibt, das wahre Glück des Menschen liegt darin, dass er die Besonderheit seines Wesens einsetzt und sie vervollständigt. Und diese Besonderheit seines Wesens ist die menschliche Vernunft und deren Vervollkommung. Muscovy sagt weiter, dass das Glück daher darin besteht, dass der Mensch die höchsten Tugenden erwirbt. Dieser iranische Denker hat dann in seinem Buch über die Ethik die Handlungsmotive des Menschen unterschieden nach Nachahmung, Gewohnheit, Angst und Tugend. In einem fünften Abschnitt des Buches spricht er über die Freundschaft und Liebe und führt die Freundschaft auf das Gute und die Eignung zurück. Daraufhin setzt er sich mit den Erkrankungen der Seele ein und diskutiert über die Verhütung von schlechten Eigenschaften. In einem siebten Kapitel in Tasibul Akhlaq behandelt er die Heilung von Erkrankungen der Seele und die Beseitigung von falscher Moral. Im Jahre 1030 verstarb Muscovy nach langen Jahren wissenschaftlicher und philosophischer Arbeit in Isfahan.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hosseini Ravami mit dem Titel Oshaq, das heißt Verliebten. Thank you.
اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، اگر از دیده تحقیق به عالم نگری، عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی در میکده تا که در میکده من پای نهادم، دیدم اهل الجا همه مست می و هوشیار یکی است، جا چون نیا تو خود همه دم نایی ما، چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست، جا
همه خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من جور اغیار و سر مرحمت یار یکی یار جور مختلف گرچه بود درد من و درمان خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Moral islamisch gesehen. Weiterhin guten Empfang.
Moral islamisch gesehen. Wir betrachten einen weiteren wichtigen Punkt, welcher zur Wahrung der islamischen Wirtschaftsethik beachtet werden muss. In unserem letzten Teil über das Thema islamische Wirtschaftsethik ging es um die Bekämpfung von moralischen Übeln, die der Wirtschaft schaden. Solche Übel, wie zum Beispiel Bestechung, können wie Termiten in jedem System mit der Zeit die Säulen der Wirtschaft zerstören und durch Hervorrufung von Problemen und Missständen, die außer Kontrolle geraten, ein System zugrunde richten. Riba ist einer der wichtigsten Ursachen, die Unheil hervorrufen. Riba bedeutet Wucherzins. Im Islam bedeutet die Einverleibung von Riba vor allem, dass jemand sich daran bereichert, dass er die Situation von Leuten in einem finanziellen Engpass ausnutzt, ihnen Geld verleiht und einen hohen Zins für die Rückzahlung verlangt. Auf diese Weise eignet er sich ohne Mühen und ohne produktiv zu sein mit der Zeit ein Vermögen an und treibt die Schuldner, die nicht in der Lage sind, das geliehene Geld plus hohe Zinsen zu zahlen, in den Ruin. In der islamischen Kultur wird diese Art von ungerechter Ausnutzung von wirtschaftlichen Ressourcen als Krieg mit Gott bezeichnet. Im Koran heißt es in den Versen 278 und 279 der Sure 2 Barade: O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Eine weitere gefährliche Plage, welche die gerechte islamische Wirtschaftsordnung beeinträchtigt, besteht darin, dass einige zum Beispiel durch Bestechung eine Annäherung an die Machtinhaber und an Richter suchen, um deren Position und Einfluss auszunutzen und sich an fremdem Eigentum zu bereichern. Gott hat zu dieser ungerechten Art
im Vers 188 der Sure 2 gesagt, und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise auf und bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr es doch wisst, dass es hässlich ist. Wenn wir einen Blick auf die Machtzentren in der Vergangenheit und der Gegenwart werfen, müssen wir feststellen, dass geldgierige, wohlhabende Leute sich bei ungerechten Herrschern die nationale Reichtümer für den Bau von Palästen und für ein luxuriöses Leben verschwenden, einschmeicheln, um ihr eigenes Vermögen zu vermehren. In der gerechten islamischen Wirtschaftsordnung ist das Bestechen und Einschmeicheln bei einflussreichen Personen verwerflich. Solche Bestrebungen, die in der Absicht erfolgen, finanzielle Vorteile zu erzielen und auf diese Weise unrechtmäßig Reichtum anzuhäufen, werden verurteilt. Zweifelsohne lässt Gott dies nicht ungestraft bleiben. Um die Gefahren, welche die gerechte Wirtschaftsordnung aus ihrer richtigen Bahn werfen, genauer zu kennen, bedarf es einer ausgedehnten Analyse, die den Rahmen dieses Programmes sprengen würde. Solche Gefahren in der Wirtschaftswelt sind Dinge wie Unterschlagung, Schmuggel mit Waren und Drogen und die Ausbeutung von Ölressourcen und Naturressourcen. Ein jeder dieser Missstände kann dazu führen, dass die Zentren von Macht und Reichtum gestärkt und die unterdrückten Völker und Entbehrenden auf der Welt noch ärmer werden. Eine schlimme Erscheinung, die bei allen ungesunden und ungerechten Wirtschaftsbeziehungen auftritt, besteht darin, Bestechungsgelder zu zahlen und entgegenzunehmen. Der Prophet des Islams hat gesagt, Gott möge den verdammen, der Bestechungsgeld zahlt und der Bestechungsgeld entgegennimmt. Ebenso wie den, der zwischen beiden vermittelt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, sieht in der Bestechung eine der Ursachen für den Untergang von Völkern und Zivilisationen. Er sagt laut Predigt 131 nach Jul Balare, Völker, die vor euch gelebt haben, sind deswegen zugrunde gegangen, weil sie die Menschen von ihren Rechten abhielten und sie zwangen, durch Bestechung an die Rechte und Güter, die ihnen verwehrt wurden, zu gelangen. Die Folgen der Bestechung sind nicht nur wirtschaftliche und soziale Missstände, sondern auch die religiösen Überzeugungen werden angegriffen. Denn der Islam verbietet ja die Bestechung, und durch Bestechung finden auch das Aneignen und der Verbrauch von etwas, was auf verbotenem Wege erworben wurde, in der Gesellschaft Verbreitung, und dies hat auch im Jenseits schlimme Konsequenzen. Der Prophet Gottes, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seiner Familie, hat gesagt, haltet euch fern von Bestechung, denn sie ist zweifelsohne reiner Unglauben, und wer Bestechung entgegennimmt, wird den Duft des Paradieses nicht kennenlernen. Bahar al-Anwar. Zum Abschluss des Themas Wirtschaftsethik im Islam ist zu sagen, dass wenn man sich vor allen Gefahren für die islamische Wirtschaft in Acht nimmt, die Gesellschaft heil bleibt und es keine Diskriminierungen und ungerechten Klassenunterschiede mehr gibt und kein Recht eines Bürgers mehr verletzt werden wird.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahi